Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Einen wunderschönen guten Tag, Thomas. Hallöchen.
Hallo, guten Tag.
Ein Sonntag im März, der sich als April verkleidet hat.
Ah ja, komm, das ist aber echt Aprilwetter, oder?
Ja, ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Dabei hatte ich gestern so schöne Pläne, den ersten Rasenschnitt vorzunehmen, aber das hat nicht geklappt.
Ich habe es Freitag nach dem Feierabend noch gemacht.
Da hat es bei uns auch schon geregnet. Ging nee, auch
bei uns
nicht.
Noch nicht. Da war es nur trocken.
Ja.
Da war es nur trocken. Und es war einen ganzen Tag trocken. Wie ich heimkam, hat meine Frau nur gesagt, ah ja, hier, die Nachbarn haben schon, beziehungsweise der ganze Ort hat heute schon Rasen gemäht. Weil die Tage vorher hat es ja geregnet, dann war es 2 Tage trocken bei uns. Und da habe ich auch gesagt, wenn er bei uns trocken ist oder so, dann haue ich da jetzt auch nochmal drüber, weil für Samstag hatten sie ja, oder fürs Wochenende, Samstag, Sonntag hatten sie ja wieder schlechter gemeldet. Und der sah teilweise, war es schon ein Dschungel, ja.
Naja, so schlimm ist es bei mir nicht, aber naja, man hat ja dann auch so den sozialen Druck auf dem Dorf sozusagen.
Ach, ne? Nee, den gebe ich mir nicht.
Ja, ich versuche es mir auch nicht zu geben, aber wenn man dann teilweise schon direkt darauf angesprochen wird dann ist es schon nicht so schön. Ne?
Ja, ich erzähle immer die Geschichte von Freunden von uns, als sie damals neu gebaut hatten oder so, und dann wurden sie von ihren Eltern darauf angesprochen, ja, die ja nicht mit dabei oder in der Nähe gewohnt haben, wurden sie von den Eltern darauf angesprochen, sie mögen doch bitte mal ihre Fenster putzen. Und sie nur so, wie kommt ihr denn da drauf? Ja, die Nachbarn von ihnen hätten sie drauf angesprochen. Und ich so, what? Was haben die Nachbarn bitte die Eltern drauf anzusprechen, dass ich meine Fenster mal putzen muss? Also das ist schon, ja. Manchmal, also Dorfleben hat ja alles seine schönen Seiten, aber manchmal fragt man sich auch, ey.
Ja, aber es geht halbwegs bei uns, also es ist jetzt nicht ganz so schlimm, wie ich das jetzt eben hier kundgetan habe, aber manchmal kommt dann von dem einen oder anderen schon so eine kleine ironische Aussage. Ja. Die versuchen das dann immer lustig zu verpacken, aber im Kern der Aussage meinen die das gar nicht lustig. Es ist schon ernst gemeint.
Ja, irgendwo ist immer so ein Fünkchen. Ja.
Genau, so ist das.
Ja. So, aber
gut.
Smalltalk.
Bevor wir wieder über das Dorfleben sprechen, lass uns doch versuchen, in die Sendung einzusteigen.
Ja. Wir haben mal was Neues zur Abwechslung.
Dass wir mal in die Sendung einsteigen, oder wie?
Nein, über das Dorfleben.
Aber da haben wir doch schon so oft drüber gesprochen. Wir haben schon Brettspiele empfohlen, Dorfromantik, und hast du nicht gesehen.
Ja, das ist ja was ganz anderes. Ja.
Naja, es geht rund um das Thema Dorfleben. Aber gut, egal.
So, aber.
Wie gesagt, lass uns nochmal erwähnen, was heißt nochmal, lass uns zum ersten Mal heute erwähnen, dass wir einen Sponsor an Bord haben, und das ist zum 6. Mal die Firma Ono. Und nachher reden wir endlich über die 2 neuen Produkte, die sie am Start haben. Da haben wir ganz große Cliffhanger aufgebaut. Es gab so 2 Zuschriften, ja, was ist es denn nun, was ist es denn nun? Wir haben gesagt, ja, abwarten. Es ist auf jeden Fall interessant, und es sind 2 Produkte, die sehr weit auseinander gehen und ganz interessante Zielgruppen ansprechen. Gut, dann gibt es noch einen Nachtrag zur letzten Sendung. Da habe ich so ein paar Fehler eingebaut, nicht absichtlich. Da habe ich ja so am Rande über das Thema Metro-Betrug gesprochen. Ein sehr interessanter Kriminalfall, und da habe ich so 2 Zahlen durcheinander gebracht oder eine Zahl durcheinander gebracht. Ich habe gesagt, es ging um 40 Millionen Euro. Es waren auch nicht Euro, bevor ich nicht schon wieder den nächsten Nachtrag einbaue. Es waren D-Mark. Es ging um 36 Millionen D-Mark. Aber gut, bei der Summe, was juckt es da? 4 Millionen machen den Kohl jetzt auch nicht mehr fett. Und es fand nicht in Köln statt. Also die 2 Betrüger kamen nicht aus Köln, sondern aus Düsseldorf. Das ist ganz schlimm.
Uiuiui.
Wenn man die beiden.
Ja, wobei, sagst du Köln oder Düsseldorf, hast du ein und dasselbe.
Das. Oh. Ich hab ja mal ein gutes halbes Jahr in Düsseldorf gelebt, und ich habe festgestellt, dass das nicht so gut ankommt. Zumindest bei einigen aus der Bevölkerung von Düsseldorf, oder da darf man das jetzt nicht so in einen Topf werfen.
Ja, Köln und Düsseldorf, das ist so.
Ja.
Hassliebe, sag ich mal.
Sie pflegen eine freundliche Feindschaft. Gut, und wer sich für diesen Kriminalfall weiterhin interessiert und da etwas tiefer einsteigen will, da gibt es noch einen sehr interessanten Crime-Podcast oder True-Crime-Podcast, wie man so schön sagt. Und ich bin ja eigentlich kein Fan von dieser Podcast-Kategorie, aber das ist ein Podcast, der mir sehr gut gefallen hat, weil es ein bisschen anders aufgebaut war als die marktbegleitenden Formate, die es da so gibt. Und die gehen das sehr detailliert durch und haben das sehr schön aufbereitet. Der Podcast nennt sich Kohle, Knast und Kaviar und wir verlinken die direkte Folge, wo es um den Metro-Betrug geht. Die haben das natürlich sehr viel detaillierter, sehr viel schöner aufgebaut und berichtet oder darüber berichtet, als wir das getan haben. Logischerweise, wir haben ja nur ein paar Minuten drüber gesprochen. Das dazu. Gut, dann zum ersten Thema der Sendung. Das begleitet mich auch so ein bisschen zu der Gravis-Pleite. Da gibt es jetzt ein ausführliches FAQ, was auch nach meiner Meinung alle wichtigen Fragen beantwortet. Wie geht es mit der Garantie weiter? Wie geht es mit den Finanzierungen weiter, wenn man jetzt ein Produkt gekauft hat, was auf einer Finanzierung basiert, etc.? Und das wird alles vernünftig beantwortet. Es gibt dann Partner, die diese Finanzierungen übernehmen und so weiter. Also das ist alles nach meiner Meinung relativ gut geregelt und da sollte jeder Kunde weiterhin in guten Händen sein. Zwar dann nicht mehr bei Gravis, sondern bei Kollegen, aber dafür ist halt gesorgt. Das finde ich schon mal ganz gut. Ich glaube, da gibt es ja auch verpflichtende Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, wenn man solche Leasinggeschichten hat oder solche Finanzierungen hat, dass das dann einfach eine andere Firma, eine andere Bank oder ein anderes Leasingunternehmen übernehmen muss. Aber das wird halt alles erklärt. Bevor man da anruft, sollte man einfach mal in die FAQs reinschauen. Das dazu. Das Thema hat ja sehr, sehr polarisiert, Gravis, ne? In der ganzen Mac-Szene, in der ganzen Apple-Szene. Das war ja ein großes Thema, habe ich festgestellt, ne?
Das jetzt, ja, wenn man auch mal überlegt, wir hatten ja auch drüber gesprochen, wie lange ja. Gravis schon als Apple-Händler unterwegs ist. Ja, und wie exklusiv sie ja dann auch an die Marke im Prinzip gebunden waren, ist das natürlich schon eine große Nachricht, wenn halt so ein Unternehmen dann vor dem Aussteht, ja.
Ja, auf jeden Fall. Also auch Kollegen haben sich dazu gemeldet, also Händlerkollegen, zum Beispiel Arktis hat sich dazu zu Wort gemeldet, der Firmeninhaber und Firmengründer hat sich dazu gemeldet, hat dazu ein YouTube-Video gemacht und hat nochmal gesagt, ja, ohne Gravis hätte es wahrscheinlich auch Arktis nicht gegeben. Er hat das nochmal so erklärt, wie so die Zusammenarbeit mit den Firmengründer war und so weiter und so fort. Also, dass die beiden doch zur relativ gleichen Zeit gegründet haben. Und mir war gar nicht bewusst, dass das Arktis eigentlich mit Software angefangen hat und dass die erst später in diesen Komponentenbereich gewechselt sind. Ganz interessant, er hat ja nochmal so ein bisschen die Historie von Arktis aufgearbeitet, was aus Arktis im Laufe der Zeit geworden ist. Also ein sehr interessantes Video. Die hatte ich auch gar nicht so extrem auf dem Schirm, dass die so tief damals im Apple-Software-Kosmos unterwegs gewesen sind. Und sie kamen ursprünglich aus der Amiga-Welt und sind aus dem Commodore-Bereich in die Apple-Welt hineingekommen. Aber gut, das sind ja einige Firmen, die sich dann aus dem Bereich in die Apple-Welt orientiert haben, also aus dem ehemaligen Commodore-Bereich. Gut, und dann hat sich natürlich der Gravis-Gründer, der ja 2013 komplett ausgestiegen ist, es sich nicht nehmen lassen, nochmal zu dem Thema ein Interview zu geben zu dieser Gravis-Geschichte oder zu der Gravis-Pleite. Und er hat da so ein paar Statements abgegeben und so ein paar Hintergründe erläutert und auch so ein paar Anekdoten aus der Vergangenheit erzählt, die das Ganze so ein wenig relativieren. Also ich habe ja in der letzten Sendung gesagt, ja, er soll sich nicht so aufregen oder der aktuelle Sprecher von Gravis soll sich nicht so aufregen. Diese Bedingungen haben auch alle anderen Händler. Und er hat das so ein bisschen relativiert, der Gründer und der Inhaber, also der ehemalige Inhaber von Gravis, und hat dazu so ein paar Statements abgegeben, die das Ganze doch für mich auch so ein bisschen in einem ganz anderen Licht erscheinen lassen, muss ich dazu sagen. Und ich habe da jetzt so ein bisschen mehr Verständnis für. Er hat gesagt, dass die Margen für die Apple-Produkte halbiert worden sind. Bedeutet, mittlerweile hat so im Schnitt ein Apple-Händler so around about 8%. Früher war es ungefähr so, je nach Produkt, je nach Aktion, je nach Beliebtheit der Produkte, dass die Margen zwischen 14% und 18% lagen, was ich schon relativ, was ich ordentlich finde. Ehrlicherweise muss ich sagen, dass diese 8% jetzt auch gar nicht für mich so schlimm erscheinen, weil wenn ich in meine alten Systemhauszeiten zurückblicke, da hatten wir Produkte durchgeschoben, teilweise für 5-6%. Natürlich waren das dann auch Massen, die wir da durchgeschoben haben, aber diese Margen aus dem allgemeinen Bereich, also aus dem allgemeinen IT-Bereich, jetzt nicht nur auf Apple bezogen, die teilweise unter 10% liegen, die sind mir jetzt gar nicht so fremd. Also das ist eine Situation, die ich auch noch aus den 90er Jahren heraus kenne und das jetzt gar nicht so extrem schlimm finde. Ist natürlich bei einem so großen Unternehmen, was so viel Personal gebunden hat, so viel Ladengeschäfte hat, wie Gravis, natürlich auch nicht gerade so einfach. Also das sind natürlich noch andere kalkulatorische Faktoren, die damit halt einspielen und eine wichtige Rolle spielen. Und dieser Rückgang dieser Margen hat bereits begonnen seit der Einführung der iPhones. Das ist natürlich schon lange her.
Ich wollte es gerade sagen, es ist natürlich die Frage, inwieweit war es halt ein schleichender Prozess? Ja. Wie gesagt, 14 bis 18, dann vielleicht 13, 17, ja, 12, 16 etc. Beziehungsweise bis auf den Stand gegangen, alle Produkte nur noch 10, ja, dann waren es 9, dann 8. Das ist ja die Frage, über welchen Zeitraum, ja. Wie kannst du dich da eventuell anpassen? Welche Möglichkeiten hast du da, nach Lösungen zu suchen, um das zu kompensieren? Die Frage ist halt auch, ja, wir kennen so ein Apple auch ein bisschen, ja, die sind da auch nicht unbedingt so der Meister in der Kommunikation.
Ja, klar.
Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das da gerade im Business-to-Business da ein bisschen anders aussieht. Mhm. Deswegen könnte man da, oder ist man wahrscheinlich von diesen Änderungen auch relativ überrascht worden. Wobei man da auch wieder sagen muss, ja, Apple ist da auch wieder nicht der Einzige, ja. Heute sehen die Margen generell ein bisschen anders aus wie vor, sagen wir mal, 10, 15 Jahren.
Ja.
Klar, wenn du von 18%, nicht für alle Produkte, aber wenn du von der Spitze wie 18% runter auf 8 kommst, da hast du natürlich einiges an Umsatz verloren, beziehungsweise an Marge verloren, die du halt nicht mehr selbst machst, ja, die halt in die Tasche von Apple wandert. Und wir wissen ja auch, ja, die Apple ist ja über die Jahre auch nicht entsprechend günstiger geworden, dass eigentlich das weniger hängen bleibt. Von daher, ja, nicht so einfach für jemanden wie Gravis.
Mhm. Ja, klar.
Gravis. Mhm. Von daher, ja, wie gesagt, schwierig, ja. Vor allem, wenn halt so Änderungen eventuell kurzfristig kommen und du noch für Investitionen halt mit einer Zahl gerechnet hast, die dann auf einmal halt nicht mehr gültig ist, ja. Immer schwierig, ja.
Ja, das ist richtig. Und was wir in der letzten Sendung auch schon angesprochen haben, Gravis war ja halt ein Händler, der sich ausschließlich auf Apple-Produkte fixiert hat. Ein bisschen Zubehör natürlich, aber im Fokus standen natürlich die Apple-Geräte und die konnten das natürlich nicht mit einer Mischkalkulation wieder auffangen. Das ist natürlich auch ein Punkt, ne? Cyberport hat alles im Sortiment, die können das kompensieren.
Ja, alles und noch ein bisschen mehr, ja.
Ja, so ist es. Was natürlich so nicht funktioniert. Ne? Und das ist das Problem. Wenn man so ein großes Sortiment hat, kann man das natürlich in anderen Bereichen wieder auffangen. Das ist das Gleiche wie immer ein sehr beliebtes Beispiel, was immer noch gut als Beispiel dient, nach meiner Meinung. Mediamarkt verkauft wahnsinnig teure USB-Druckerkabel als Beispiel. Die haben prozentual mehr an so einem USB-Druckerkabel als an so einem Drucker, prozentual gesehen. Die kaufen das für 45 Cent ein und verticken teilweise die Kabel für 9 Euro, 12 Euro. Früher war es teilweise noch schlimmer. Und die verdienen dann letztendlich am Druckerkabel. Ich sehe es ja aus meinen alten, wie ich es eben schon gesagt habe, aus den alten Systemauszeiten. Wir haben die Druckerkabel auch für 45 Cent teilweise eingekauft und haben dann provokanterweise gesagt, naja, hier komm, schmeißen wir da noch zum Drucker dazu. Die kosten ja nichts, nur um dem Kunden begreiflich zu machen, dass das Mediamarkt derbe an den Kabeln verdient und um das so ein bisschen zu provozieren, um zu sagen, na, hier komm, kriegst du noch dazu, kostet nichts. Ja, ja, das waren dann auch so die kleinen Mittel.
Nee, du kriegst ja noch 9 Euro geschenkt, so muss das sein.
Ja, ja, aber nee, wir hatten das dann provokant so ausgedrückt, um so einen kleinen Stachel da im Mediamarkt reinzudrücken, aber das hat die, glaube ich, gar nicht gejuckt, ob da so ein kleines Systemhaus USB-Druckerkabel verschenkt. Ne? So ist das. So, wie gesagt, seit der Einführung vom iPhone hat Apple schon angefangen, die Preise zu reduzieren. Nicht die Preise, Preise wäre schön, die Margen runterzudrehen. Und das Problem war auch noch, was er in dem Interview gesagt hat, dass sie auch immer nur kleine Mengen bekommen haben zum Start der Produkte. Also die konnten niemals die Massen ausliefern, wie es zum Beispiel Apple direkt konnte. Die haben dann wirklich pro Filiale 20, 30 iPhones bekommen. Und das ist natürlich nicht das, was die Kunden gerne gehabt hätten. Oder die Nachfrage konnte gar nicht befriedigt werden. Und
da kann man allerdings nur hoffen, dass Apple, klar, sich selbst bevorzugt hat, einmal online beziehungsweise halt die eigenen Stores, aber dass sie da zumindest so fair waren und alle Händler gleich behandelt haben.
Das entschließt sich meiner Kenntnis, kann
ich Ihnen sagen. Also nicht die gleiche Menge, aber prozentual gesehen, Ahnung, auf Umsatz oder auf Mengen, ja, gesehen, dass sie da gesagt haben, okay, hier, du kriegst so und so viel Geräte, du kriegst so und so viel, dass man das da halt fair aufteilt. Nicht, dass man sagt, hier, okay, der Gravis, ja, der kriegt jetzt nur 10, ja, und alle anderen kriegen 50 oder so, ja, weil das wäre wieder ziemlich arschig, ja, aber klar, wenn man kontingentiert, ja, und ich kenne das ja aus meinem bisherigen Berufsleben auch, dann mag man zu wenig bekommen, ja, aber wie gesagt, solange das ja unter allen Abnehmern entsprechend fair verteilt wird, klar, du kannst da keinen zufriedenstellen, aber zumindest mal kriegt jeder quasi eine passende Menge. Ja. Nach dem Schlüssel, den ich natürlich erstellt habe. Ja, wie gesagt, da kann man halt nur hoffen, dass es für alle fair ausgeht. Aber klar, du hast natürlich immer das Problem, wenn ein Händler oder ein Hersteller ein eigenes Vertriebsnetz noch hat, dass er sich da wahrscheinlich bevorzugt beliefert, ja, beziehungsweise behandelt.
Das ist nachvollziehbar, das ist halt immer so ein Ding, klar. Bloß er meinte dann auch, seit dem Zeitpunkt, wo Apple angefangen hat, die ersten eigenen Stores aufzubauen, seit dem Zeitpunkt haben sie auch angefangen, systematisch auch die anderen Händler runterzufahren und das Vertriebskonzept zu verändern. Und
das ist das, was klar. Ich eben auch gemeint habe. Ja, wenn du einen Hersteller hast, der ein eigenes Vertriebsnetz noch hat, ja, dann wird es halt mit der Zeit immer schwieriger, ja. Weil gerade wenn du so am Wachsen bist, ja, und so Artikel auch wie ein iPhone gerade hast, ja, den Umsatz willst du natürlich direkt machen, ja, dann brauchst du auch keinen eine Marge zahlen, egal wie schlecht sie ist.
Ja, oder wie gesagt, keinen Einkaufsvorteil anzubieten, logischerweise, dann hast du ja bietest du ja denen eine Marge an, ganz klar, logisch. Ja. So ist es. Ja, gut, das ist der Umstellung der Vertriebsstruktur geschuldet, ne? Ganz klar. Und es gab ja Zeiten, da waren sie angewiesen auf die Apple Premium Reseller und auf die Stützpunkthändler. Und das hat sich dann halt alles geändert, klar. Und das ist dann halt, wenn man auf jemanden angewiesen ist, dass man denen natürlich bessere Konditionen gibt, ist natürlich auch klar, ne? Dass sich das dann alles wandelt. Ne? Aber im Jahr 2001 gab es konkrete Verhandlungen mit Gravis und Apple, die ganze Kette zu übernehmen. Das heißt, es ging darum, die 38 Filialen zu übernehmen, ist dann aber leider gescheitert, weil es war dummerweise genau an dem Tag, wo 9/11 stattgefunden hat. Und dann sind die Verhandlungen mehr oder weniger ins Wasser gefallen und das Ganze ist dann im Sande verlaufen. Aber er sagt auch, es gab dann, wie gesagt, sehr, sehr gute Kontakte zu Apple, speziell auch zu Apple Europa. Und Gravis hatte halt die Idee, die ganze Geschichte etwas größer aufzubauen und etwas zu expandieren etc. Und dadurch hat sich dann ergeben, dass Apple Gravis einen Kredit gegeben hat, um die Expansion halt voranzutreiben. Das Ganze ging dann relativ schnell vonstatten. Im April 2001 gab es dann bereits den Nicht im April. Geht ja gar nicht, weil wenn im September erst die Verhandlungen waren, kann man ja im April keinen Kredit bekommen. Nein, Ende des Jahres gab es dann den Kredit und 2004 wurde dann der Kredit inklusive Zinsen komplett an Apple zurückgezahlt. Das war mir auch nicht bewusst, dass Apple Graves einen Kredit gegeben hat. Okay, das war so das Interessanteste, was ich so aus dem Bericht herausnehmen oder aus dem Interview herausnehmen konnte. Ja. Ja, und das ist jetzt aus Graves geworden. Dementsprechend werden sie Ende des Jahres ihre Geschäftstätigkeit einstellen. Wie auch viele andere Ketten, M-Store zum Beispiel, hat ja auch dicht gemacht. M-Store hat ja bereits 2014, glaube ich, schon in Eigenregie die Insolvenz vollzogen. Und es sind ja auch, wie gesagt, andere große Ketten bereits nicht mehr existent. So ist das leider. Schade. Schade, schade, schade.
Ja. Was soll man da noch dazu sagen, ja?
Ja, kann man nichts mehr zu sagen. Wir wünschen allen Mitarbeitern, dass sie schnell wieder Arbeit finden. 400 Mitarbeiter sind leider betroffen. Ja. Hm. Gut, dann lass uns zu Gerüchten kommen rund um das iPad Pro und um das iPad Air. Da gab es ja diese Woche auch Gerüchte. Es geht ja konkret im Moment so um die Diskussion, wann werden die Dinger veröffentlicht, wann werden die Dinger vorgestellt. Im Moment ist so die Diskussion Ende März, Anfang April. Da gab es dann aber auch ein Statement zum Veröffentlichungsdatum von Mark Gurman. Er sagte nicht am 26., weil da gab es wiederum eine konkrete Aussage von einem anderen Leaker, dass sie am 26. vorgestellt werden sollten. Das wäre ja nächste Woche Dienstag. Das soll aber definitiv nicht passieren. Da hat sich Mark Gurman konkret zu geäußert. Er hat aber auch nicht gesagt, wann es dann nun kommen soll. Das hat er offen gelassen, weil er es wahrscheinlich auch nicht genau weiß. Irgendwann, wie gesagt, Ende März, Anfang April. Ende März, gut, das ist ja jetzt auch bald rum. Ich würde sagen, das wird Anfang April kommen. Dann wurden nochmal die Aussagen konkretisiert zum Thema dicke oder dünne. Da gab es ja im Vorfeld auch Gerüchte zu den ganzen Größen, zu den ganzen Abmessungen. 15% dünner wurde, wie gesagt, nochmal bestätigt. Das gab jetzt die Information aus mehreren Quellen heraus und wie gesagt, davon kann man halt ausgehen. Liegt daran, dass die OLED-Display-Technik weniger Platz benötigt. Es sollen auch wesentlich dünnere Display-Ränder verbaut werden oder die Display-Ränder sollen wesentlich dünner werden. Meine Güte. Und der nächste Punkt, der hat mich etwas aufhorchen lassen. Das ist jetzt eine ganz neue Gerüchtelage. Mattes Display gegen Aufpreis. Und wer sich so ein wenig mit der Textur auskennt, die Apple bisher verarbeitet, diese Nano-Texturgeschichte, gibt es ja beim Pro Display XDR und beim Studio Display gegen Aufpreis. Der weiß ja auch, dass diese Nano-Textur sehr empfindlich ist. Und bei einem stationären Gerät, wo ich nicht drauf rumfingere, da ist es ja im Endeffekt egal. Ja, wenn ich da ein bisschen auf aufpasse, wenn ich die Reinigungsanforderungen oder Beschreibungen nachkomme, dann wird diese Textur auch nicht beschädigt oder diese Beschichtung. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die gleiche Beschichtung auf die iPads bringen, weil das ist ja wesentlich empfindlicher. So ein iPad, wenn man darauf rumfingert und wie gesagt, mehr Kontakt hat. Das ist der Punkt, der mich etwas stutzig macht. Also von daher.
Da würde ich mal von ausgehen, dass es da eine nächste Version davon ist oder eine andere Beschichtung für das matte Display. Die Frage ist halt, was sollte es eventuell Aufpreis kosten?
Naja.
Wird es dann nur in den Pro-Modellen angeboten? Ja. Würde ich jetzt auch davon ausgehen. Welchen Aufpreis würden sie ausrufen? Weil ich würde wahrscheinlich eher zu einer Folie tendieren. Weil eine Folie würde ich wahrscheinlich sowieso drauf machen.
Ja.
Und dann könnte man ja entsprechend ja auch gucken, weil mittlerweile gibt es ja auch einige, die gerade in diesem Mattenbereich beziehungsweise auch aber mit Oberflächen arbeiten, die halt für einen Stift und für ein angenehmeres Schreiben einfach sorgen sollen, dass man da halt, wenn man sowieso eine Folie drauf macht, sich halt in dem Bereich dann einfach umguckt. Ja, mir ist zuletzt gerade im Bereich Mattefolien gerade auch wieder Werbung reingespielt worden. Also von daher, ja, da gibt's einige Anbieter, die das jetzt mittlerweile im Programm haben. Wäre vielleicht eine Alternative auch, anstatt sich direkt ein Mattes-Display zu kaufen. Die Frage ist halt, wie ist die Beschichtung? Ja, welche Vorteile bietet sie gegenüber einer Folie? Das wäre eigentlich so, dass das Argument, weil ansonsten, ja, mein Gott, wie gesagt, die Folie ist wahrscheinlich günstiger. Plus, du hast die Möglichkeit, also du hast dann sowieso den Displayschutz noch, plus eventuell dann, wenn du nicht matt haben willst, ziehst du sie ab und hast das Originaldisplay wieder. Ja.
Ja.
Das wäre dann halt die Frage, was wäre da die bessere Wahl. Aber das ist halt die Frage, welche Beschichtung ist es dann letztendlich wirklich?
Ja, es ist ein ganz neues Gerücht, was da aufgeworfen worden ist. Von daher weiß man natürlich nicht, ob wirklich diese Option reinkommen wird. Schauen wir mal. Gut, ja, das iPad Air mit M2-Chip, okay, das ist relativ logisch, dass das ein M2 dann bekommen wird. Das liegt auf der Hand. Die Pro-Modelle dann natürlich den M3, das liegt auch auf der Hand. Und es gibt auch zum Pencil 3 noch ein neues Gerücht, was ich auch für logisch halte, dass die Kompatibilität auch mit älteren iPad Pro Modellen gewährleistet ist. Das denke ich schon, dass das Sinn ergeben würde. Warum? Weil es gibt genügend Leute, die wahrscheinlich noch ihr iPad Pro behalten werden, drauf arbeiten werden und sich vielleicht, wenn der Pencil 3 wirklich signifikante Erneuerungen verbaut hat, dann zumindest auf das neue Pencil-Modell upgraden. Und von daher würden sie sich ja wahrscheinlich eine ganze Käufergruppe abschneiden, wenn man keine Abwärtskompatibilität hat. Also wirtschaftlich gesehen halte ich das für sehr interessant, dass natürlich eine breite Kompatibilität da ist, zumindest in den Pro-Modellen. Ja, das zu den iPad-Modellen. Ich bin gespannt.
Ja, auf jeden Fall.
Ich bin ja nicht im Markt. Ich werde auf meinem M2 sitzen bleiben. Erstmal. Es reicht.
Okay. Würde ich jetzt nicht empfehlen, aber.
Meinst du, ein M2 reicht nicht mehr heutzutage? Okay.
Nein, ich drauf zu sitzen.
Solange du es ganz flach hinlegst und dich ganz langsam draufsetzt, sollte nichts passieren. Aber ich habe es nicht ausprobiert. Ich habe es nicht getestet.
Würde ich jetzt auch nicht machen, ne?
Ja, nein, nein. Also es gibt Dinge, die sollte man nicht unbedingt ausprobieren. Gut, aber was man vielleicht ausprobieren sollte, sind die Produkte von unserem heutigen Sponsor. Kommen wir zu Ono. Und da haben wir in der Vergangenheit ja schon über den Ono Co-Driver gesprochen. Ihr wisst es wahrscheinlich schon alle. Ono ist der Verkehrswarner, der euch in Echtzeit aus der Community heraus und natürlich auch aus anderen Quellen vor Geschwindigkeitskontrollen und Verkehrsproblemen, Verkehrshindernissen, Unfällen und Staus warnt. Das haben wir auch schon alles durchgekaut und somit haben wir auch schon durchgekaut, dass es die Ono Parkscheibe gibt, die digitale Parkscheibe, die automatisch die Ankunftszeit einstellt, besser gesagt nach vorne stellt etc. Wer kann es gar nicht oft genug sagen, die Parkscheibe ist vom Kraftfahrtbundesamt zugelassen und hat somit auch eine Prüfnummer. Ein Produkt, was ich mittlerweile sehr liebe und was mir sehr ans Herz gewachsen ist. Und in dem letzten Spot haben wir einen großen Cliffhanger aufgebaut und da hat uns auch einiges an Hörerpost erreicht. Hörerpost klingt so, als ob wir ja wirklich Radio machen. Es klingt so, als ob wir hier irgendwie in einer Radioredaktion sitzen. Nein, es haben uns E-Mails erreicht. Keine Postkarten und auch kein Fax. Also es haben uns E-Mails erreicht. warum wir denn auch noch zwischen dem Cliffhanger eine Woche lang Pause gemacht haben und das nicht aufgelöst haben. Ja, mein Gott, ich brauchte erstmal die Freigabe, dass wir den letzten Spot ja auch einbauen dürfen. Also von daher hatten wir leider eine Woche Pause, aber es ist ja jetzt umso spannender. Und wir haben ja in der letzten Woche gesagt und in der letzten Folge gesagt, dass Ono generell mehr Sicherheit bieten möchte. Und das in ganz verschiedenen Bereichen, nicht nur im Bereich vom Straßenverkehr, sondern auch im Bereich zu Hause, im Bereich der Öffentlichkeit. Und das haben sie auch ernst genommen und haben zwei neue Produkte am Markt. Und das erste Produkt ist Ono Serene. Und Ono Serene ist ein Produkt, wo du mit einem Knopfdruck Hilfe hervorrufen kannst oder Hilfe rufen kannst. Also die Sicherheit ist nur ein Knopfdruck weit entfernt, wie es da so schön heißt. Und mit einem einzigen Klick benachrichtigt man Leute in der Ono-Community oder persönliche Kontakte. Das bedeutet, dass somit der Standort gesendet wird und hoffentlich sehr schnell eilen halt die Leute aus dem Netzwerk, aus der Ono-Community oder aus deinen persönlichen Kontakten zu deinem Standort. Das ist ein ganz neues Produkt, was derzeit nur im Heimatland von Ono verfügbar ist, nämlich in Dänemark, wird aber demnächst zeitnah, mittelfristig, ganz schnell auch nach Europa kommen oder besser gesagt nach Deutschland, nicht nach Europa, sondern nach Deutschland. Das ist Produkt Nummer 1. Wir verlinken natürlich alle weiteren Informationen zu den beiden Produkten, zu dem Produkt 1, was ich eben genannt habe, und zu dem Produkt 2, was ich gleich nochmal ausführen werde, in den Shownotes. Da kann man das alles noch viel, viel genauer nachlesen, als ich das jetzt gerade in Audioform tue. Das zweite Produkt, was ich extrem spannend finde, ist, dass Ono an einem Defibrillator arbeitet und sie nennen das Ganze Ono Joule. Und Ono Joule ist nach eigener Aussage der kleinste Defibrillator der Welt. Mit dem Joule kann man halt auch, kann jeder zum Lebensretter werden. Es handelt sich um den kleinsten, wie ich es eben schon sagte, und nutzerfreundlichsten und preisgünstigsten Defibrillator der Welt. Das ist sehr spannend und klingt sehr interessant. Und auch dazu verlinken wir alle Informationen in den Shownotes. Ja, zwei Produkte, die sehr interessant sind. Und auch gerade Produkt Nummer 1 ist wieder ein stark Community-driven Produkt, wie man so schön sagt. Und ist ein Produkt, wo man auch wieder sieht, dass Ono sehr stark auf die Nutzer und auf die Community setzt. Und mit dem zweiten Produkt geht Ono in einen ganz neuen Bereich rein und zeigt natürlich, dass Sicherheit die Mission von Ono ist. Gut, alle Produkte verlinken wir in den Shownotes und wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung bei der Firma Ono, dass sie uns 6 Folgen begleitet haben auf unsere Reise durch das Internet sozusagen. Das klang jetzt auch ein bisschen pathetisch. Aber wie gesagt, nochmal recht herzlichen Dank für die freundliche Unterstützung. Gut, dann weiter mit der heutigen Sendung. Mhm. So, Neues zu Vision Pro. Da habe ich ehrlicherweise nicht
Gibt's
alle.
Gibt es
da
Neues?
Naja, es gab so ein paar Kleinigkeiten, die habe ich jetzt nicht alle rausgefischt. Weil es auch aus der Hörerschaft so ein bisschen Kritik kam, dass wir uns doch sehr stark auf die Vision Pro fixiert haben. Also Leute, dann schaut doch mal andere Publikationen an. Also da sieht es noch ganz anders aus. Die sind ja nur noch mit Vision Pro Themen unterwegs. Also ich denke, wir haben das doch wieder ganz gut in den Griff bekommen, dass wir doch relativ ausgewogen berichten. Es geht aber um ein YouTube-Video, was mir sehr, sehr positiv aufgefallen ist, von Jules Terpin oder Terpin, kann ich jetzt ehrlicherweise nicht aussprechen. Französischunterricht habe ich immer Kreide geholt, da war ich nicht anwesend. Jedenfalls ist das eine französische YouTuberin, die ein 24-minütiges Video produziert hat. Und sie hat es etwas anders aufgezogen, als es die Masse bisher gemacht hat. Sie hat nämlich ganz normale Leute, in Anführungsstrichen, aus ihrem Bekanntenkreis mit der Brille konfrontiert und hat die Reaktion dann in Videoform festgehalten, hat die Protagonisten dann ein wenig interviewt und hat dann, wie gesagt, ganz frische erste schnelle Reaktionen aufgenommen. Und das ist ein Video, was mal das Ganze etwas anders in Szene setzt und was auch die echten Leute, die sich jetzt nicht so extrem stark mit dem Thema beschäftigt haben, was die dazu sagen. Also eines der schönsten Reviews, die ich bisher gesehen habe. Empfehlenswert. Jo, das war's heute schon zum Thema Vision Pro.
What? So,
mein einziges Thema.
Okay, gut. Das ging ja schnell.
Ich könnte ja noch
aus. Wehgetan.
Ich würde mich immer freuen, wenn ich das zum Zahnarzt auch sagen darf, aber ehrlicherweise hat es in der letzten Zeit immer ein bisschen wehgetan. Also von daher leider nicht. ich darf nicht aus dem Nähkästchen plaudern, was man so an medizinischen Anwendungen so derzeit entwickelt und was da passiert, aber ich darf halt leider nicht erzählen, was da so passiert. Da musste ich ganz viele Unterschriften für leisten, weil sehr viel passiert, was nicht öffentlich kommuniziert wird. Ja, ist ja, halt so. Ja,
kenne ich irgendwoher.
Ja, kann ich auch verstehen. Gut. So. Wir haben ja gerade über Gravis gesprochen, denen es jetzt leider nicht mehr so gut geht. Dann lass uns aber über eine Firma sprechen, denen es sehr, sehr gut geht. Gott sei Dank geht es denen noch gut. Und ich hoffe, das wird auch weiter so der Fall sein. Wir feiern ein Jubiläum. Und da ich so begeistert bin von der Marke und von den Produkten, möchte ich dem Unternehmen ein wenig Platz bei uns einräumen. 20 Jahre Fritzbox. Tja, was verbindest du denn mit der Fritzbox? Außer das Internet.
Ja, genau das.
Hast du keine Begeisterung für das Produkt?
20 Jahre. Ich habe gerade überlegt, ist es lang oder ist es kurz?
Ja, also aber, für die Fritzbox schon.
Mein Gott, das Internet gibt es ja schon ein paar Jahre länger.
Ja.
Und ich kenne also die Fritzbox, klar, schon länger. Aber nicht seit den Anfängen meiner Internetnutzungszeit. Von daher war ich eben so am Überlegen, ist es jetzt 20 Jahre, ist es jetzt wirklich schon so lange oder noch gar nicht so lange? Weil, wie gesagt, meine ersten Schritte habe ich nicht mit AVM getan. Ja.
Nein, die ersten Schritte habe ich
aber ich bin ja auch schon ein bisschen älter, von daher, ja, ich kann mich ja noch an Akustikkoppler erinnern.
Genau, so. das waren meine ersten Schritte.
Ja.
Und die ersten Akustikkoppler, die ich eingesetzt habe, die waren halt wirklich noch nicht so elaboriert, dass man jetzt einfach mal das auf den vorgesehenen Saugnapf stecken konnte. Da musste man dann auch leise sein, damit man keine Interferenzen in der Leitung hat und so weiter.
Du hast wenn du Glück hattest, hast du mit Klettband die Dinger noch an den Hörer festgemacht. Ja,
genau.
Und lauter so ein Kram, ja, das ist ja. Das muss man sich mal heute vorstellen, ja. Heute haben die Kids hier so ein Smartphone in der Hand und sind 24 Stunden mit dem Internet verbunden, ja. Und früher, boah, das klingt wieder so alt. Früher,
ja,
TM. Ja.
Aber ich glaube, mit dem Wissen und mit dem Erleben dieser alten Technik kann man die neue Technik viel besser respektieren oder lernt es besser zu schätzen oder man kann es besser verstehen, was man heute für Möglichkeiten hat. Weil heutzutage die Kids, das ist alles normal, das ist alles vollkommen okay und ja, ist halt so. Es ist halt, sie sehen das als gegeben an. Ne? Und wir sind in einer
ist
Zeit.
Ist ja im Prinzip auch.
Ja,
weil,
aber.
Wie gesagt, du hast dein Smartphone, ja. Also du brauchst dich ja im Prinzip noch nicht mal um die SIM-Karte kümmern, ja. Und bist dann ständig mit dem Internet einfach verbunden, ja. Du hast da Easy Access und zwar wirklich auf das komplette Internet. Das ist ja auch nicht wie früher, ja. Wo du das Baby-Internet auf deinem Telefon hattest.
Wop.
Ja, das war ja eigentlich mehr so Mailbox, ja.
Ja, Mailbox.
Um so überspitzt das mal zu sagen, was du auf deinem Handy hattest, oder auf deinem Mobiltelefon hattest. Und heutzutage hast du ja im Prinzip das Web 1:1, ja.
Mehr oder weniger ja, das ist richtig, genau.
Ja, selbst wenn wenn Internetseiten heute eine mobile Version anbieten, das ist ja auch schon wieder wesentlich mehr als zu den Anfängen der von Internet auf dem Telefon. Ja.
Ja, klar, wenn ich mich an die iPhones der ersten Generation erinnere, ja, da sah das noch alles anders aus.
Davor noch.
Ja, davor noch. Also Nokia Communicator zum Beispiel. Aber selbst damals war das schon so ein Nokia Communicator, da warst du schon der Held im Erdbeerfeld mit so einem Gerät. Ne? Das ist so. Das war schon geil. Naja, gut.
Ja, selbst ein BlackBerry damals, wenn du deine E-Mail-Maschine hattest, ja, das war ja auch im Prinzip, Internet ist jetzt übertrieben, aber deine Daten, die du hattest, ja, und vor allem, wie gesagt, E-Mail, also richtig E-Mail, keine SMS oder so,
ja.
Das war ja auch schon ein Riesenthema, ja.
Damals hatte E-Mail auch noch einen ganz anderen Stellenwert als heutzutage. Das muss auch die private Kommunikation fand damals mehr über E-Mail statt als heutzutage. Heute kommuniziert man privat halt über Messenger im Normalfall. Oder ja. Also die Kommunikation privat, wie gesagt, über Messenger und dienstlich halt über E-Mail. Das ist halt heute noch so, E-Mail etc. pp. Kommt natürlich darauf an, in welchem Bereich man unterwegs ist. Ich habe festgestellt, im Agenturen, Werbeagenturenbereich, Marketing etc., da wird teilweise auch mit den jeweiligen Partnern über WhatsApp kommuniziert etc. Da läuft es mir immer eiskalt den Rücken runter. Wie kann man da alles vernünftig eine Historie in der Kommunikation, also das ist immer, naja, okay, ganz andere Geschichte.
Genau, zurück zu Fritzbox.
Zurück zu Fritzbox. Also Vorstellung auf der CeBIT 2004. CeBIT gibt es mittlerweile auch nicht mehr. Da weine ich auch jeden Tag. Da weine ich auch jeden Tag ins Kissen, warum es die CeBIT nicht mehr gibt, aber es ist ein ganz anderes Problem. Die CeBIT fand ja traditionell immer im März statt und der Marktstart war im April 2004. Die erste Fritzbox war damals noch ohne WLAN, man soll es kaum glauben, aber ein paar Monate später gab es dann die Version auch oder die ganze Geschichte auch mit WLAN und das Ding war unfassbar günstig, 119 €. Das ist eine Ansage. Dafür bekommt man heute kaum noch eine ordentliche Fritzbox. Es war super interessant, weil DSL-Modem und Router gab es in einem Gerät. Das kennt man ja heute gar nicht mehr anders, aber damals waren diese Geräte separiert. Man bekam das Modem traditionell vom Anbieter. Mein Modem kam damals von der Telekom und ich glaube, die hatten zur damaligen Zeit auch noch Hoheitsrecht, dass man nur diese Modems entweder von der Telekom benutzt hat oder dementsprechend so ein All-in-One-Gerät haben musste. Aber es gab, glaube ich, keine direkten Carrier, die DSL-Modems zur damaligen Zeit angeboten haben. Das war, glaube ich, so. In meinem Halbwissen oder in meiner dunklen Erinnerung war das, glaube ich, zu der Zeit der Fall. Somit hatte auch AVM damit geworben, weniger Platzbedarf, weniger Kabelsalat und auch weniger Stromverbrauch, wenn man ein All-in-One-Gerät hatte. Das war auch der Grund, warum ich damals dann auf die Fritzbox umgestiegen bin. Da fing das an. 2004 hatte ich meine erste Fritzbox und seitdem nichts anderes mehr. Zum Testen natürlich noch andere Produkte, aber als Hauptkonnektierungspunkt, als Hauptgateway zum Netz war es immer die Fritzbox. So. Und innerhalb der 20 Jahre hat AVM ca. 90 verschiedene Fritzboxen am Start gehabt bis zum heutigen Zeitpunkt. Gegründet wurde aber das Unternehmen 1986 und bekannt geworden sind sie mit der Fritzcard, auch so ein Produkt, was heute keiner mehr kennt. Und die Fritzcard hatte damals einen Marktanteil von sage und schreibe 80%. Und wer sich fragt, was die Fritzcard ist eine ISDN-Karte gewesen. ISDN, was ist ISDN? Okay, das war damals die schnellste Möglichkeit, vor DSL ins Internet zu kommen. Also schnell, zur damaligen Zeit war es schnell, heute ist es nicht mehr schnell. Und da gab es dann auch diese…
Was war Topspeed?
128 gebündelt, also mit zwei Leitungen gebündelt.
KB.
64 auf einer Leitung.
Ich wollte gerade, genau, du konntest, 128 war schon zwei. Siehst du mal, also ISDN war ja, ich hatte nie ISDN, stimmt, ich hatte nie ISDN, ja.
Ich hatte ISDN und ISDN damals mit der allerersten reinen, echten Internet-Flatrate gekoppelt. Und die hatte ich damals von AOL.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Genau, und das hat 80 Euro im Monat gekostet, aber plus der ISDN-Kosten von der Telekom noch dazu. Das war jetzt ja nicht nur so All-in-One-Tarif, sondern das hat man ja auf seinen ISDN-Tarif draufgekauft oder draufgesattelt.
Genau, weil du gesagt hast, die erste Flat, man hat ja damals eigentlich noch im Minutentakt abgerechnet. Ja.
Genau, und das war die erste echte Flatrate.
Ja, und das war nicht billig, das Hobby damals, ja.
Naja, aber wenn man sich überlegt hat, was man vorher für Kommunikation bezahlt hat, waren diese 80 Euro im Vergleich zu den vorherigen Kosten doch schon günstig.
Ja, klar, ich sag ja, ja. Das auf jeden Fall. Ich hatte auch, meine erste Flat war auch AOL damals, ja.
Ja. AOL.
Und AOL hat damals sogar noch, da gab es das Payback-Programm noch.
Kann sein, bin ich jetzt nicht so im Bilde.
Wenn ich mich richtig erinnere, gab es da nicht Payback-Punkte fürs Abo? Irgendwas war da.
Keine Ahnung.
Das ist schon so lange her. Ich kann mich da nicht mehr ganz dran erinnern, aber ich glaube, da gab es sogar noch Payback. Die haben mit Payback damals, glaube ich, sogar eine Zeit lang zusammengearbeitet.
Ich weiß jedenfalls noch, dass die erste Fritzkarte, die ich hatte, gar nicht kommerziell zu bekommen war, sondern das war eine Business-Lösung. Wo AVM mit gestartet hat, die richtigen Fritzkarten, die hieß dann auch, glaube ich, nicht Fritzkarte, die hieß dann noch etwas anders. Und die ersten Fritzkarten, die kamen ja raus, wo sich das Thema aktiv und passive ISDN-Karte schon erledigt hatte. Die Fritzkarten waren nach meiner Meinung alle nur passiv und die aktiven Karten, die es dann gab, bei der Firmengründung, die waren schweineteuer und aktiv und passiv, mal ganz kurz erklärt. Aktiv, die hatten noch einen eigenen Prozessor auf der Karte, die den Prozessor vom Rechner entlastet haben. Weil eine ISDN-Karte braucht natürlich auch ein bisschen Leistung und die damaligen Rechner hatten ja auch nicht so viel Dampf im Kessel und da war es dann halt auch sinnvoll, eine aktive Karte zu verwenden, gerade im Businessbereich, die aber schweineteuer gewesen sind. Meine erste aktive ISDN-Karte hat 999 Euro gekostet. Aktiv. Die Fritz-Karten waren ja dann relativ günstig, in Anführungsstrichen. Ich glaube, die lagen dann bei 199 Euro. Je nachdem und je nach Busstandard, weil dann gab es ja auch die ISA-Karten, dann gab es die Plug-and-Play-Karten, also die PCI-Karten, die dann etwas teurer gewesen sind. Und zum späteren Zeitpunkt gab es dann externe USB-Karten. Kartenkästchen waren das dann halt. Die waren dann noch ein bisschen teurer, aber dementsprechend dann auch besser und leichter einzurichten. Auch für diejenigen, die jetzt einen Laptop hatten etc. Da gab es dann die Fritzcard USB. Jetzt haben wir die ganze Historie durchgekaut.
Ja, mit der konntest du auch faxen, oder?
Du konntest mit allen Karten faxen, ja. Und jetzt könnt ihr schon wieder zum nächsten Thema übergehen. Thema Fax-Software und Fax-Server. Ja. Was man damals für einen Aufwand betrieben hat, um günstig Fax-Kommunikation zu betreiben. Da hatten wir im Unternehmen einen extra Server, der nur zum Versand und zum Empfangen der Faxe eingerichtet worden ist. Und es war letztendlich günstiger, denn den Server laufen zu lassen, als ein Faxgerät hinzustellen, mit dem ganzen Papier, mit den Tonerkosten, weil man hat ja dann auch als Geschäft sollte man natürlich auch aufgrund der Haltbarkeit auch einen Laserfax benutzen, weil diese Thermotransferrollen, das ist alles nicht lang aufhebbar gewesen. Und wichtige Geschäftsdokumente muss man ja 10 Jahre aufheben, oder zur damaligen Zeit musste man das noch 10 Jahre aufheben. Und das hat man dann auf einem Laserfax gemacht. Ja. Und da hat man sich halt einen Server eingerichtet mit dieser Tobit-Software von der Firma David. Das war auch so ein Platzhirsch, war die nach meiner Meinung eines der besten Fax-Software-Systeme. Und damit hat man dann halt im Netzwerk zentralisiert Faxe empfangen und auch Faxe versendet. Undenkbar. Heute geht keiner mehr über, keiner mehr ist übertrieben. Ich habe letztens einen Bericht gelesen, in den Behörden in Berlin gibt es noch 5000 Faxgeräte. Generell alle offiziellen Behörden zusammengefasst. Wird immer noch eingesetzt.
Wir haben Kunden, die noch Faxe schicken. Die haben aber keine Faxgeräte mehr.
das Software.
Geht ja auch dann alles, ja genau, das geht ja, ja alles über Software. Aber es gibt wirklich noch Kunden, die faxen, ja. Das ist unglaublich.
Ja. Natürlich, wenn man das halt so über Software macht und das dann auch so digital als Dokument im Rechner hat, dann kommt es einem auch gar nicht mehr so analog vor, sage ich jetzt mal. Aber es war trotzdem halt nicht so schön. So, das ist zum Geburtstag der Fritzbox.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Ja.
Ich nutze seit Jahren ja auch sehr zufrieden Fritzboxen. Allerdings, ja, muss ich auch sagen, ja, nie die rechts unten Modelle. Bisher haben wir da immer so ja die etwas günstigeren Einstiegsgeräte bis jetzt ausgereicht. Aber funktioniert einwandfrei, ja.
Ja, so ist es.
Das ist die Hauptsache.
Ja, absolut. Mittlerweile sucht ja AVM auch einen Käufer für das Unternehmen, aber so richtig fündig, da hatten wir auch schon mal drüber berichtet, die beiden Gründer möchten halt verkaufen aus Altersgründen und möchten sich zur Ruhe setzen und sie suchen halt einen Nachfolger.
Ach stimmt, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, da kamen wir auch wieder auf Apple und ja genau, naja.
Tja, also ich habe jeden Tag in die Geldbörse geschaut, aber ich kann es mir nicht leisten.
Ja, ich kann es mir auch nicht leisten. Ich frage mich nur, warum sich da niemand finden sollte. Ja, es gibt andere Player, die haben ihre eigenen Lösungen am Markt, aber
ich glaube, die beiden Gründer haben konkrete Vorstellungen, wie es weitergehen soll und dass das Unternehmen wahrscheinlich auch weiterhin so sich positioniert, wie sie es jetzt tun und ich könnte mir vorstellen, dass einige Anbieter oder einige Interessenten andere Vorstellungen haben. Hm. Und daran wird es wahrscheinlich scheitern. Das ist meine Meinung. Weil AVM ist sich ja immer treu geblieben. Ne? Also ich würde sagen, eines der erfolgreichsten deutschen Technologieunternehmen, die noch erfolgreich am Markt tätig sind. Ich betone eines, nicht das Erfolgreichste, eines der Erfolgreichsten.
Ja, die aber gerade auch in dem Feld, wo sie unterwegs sind, immer vorne mit dabei sind. Ja.
Ja, und ich kenne einige Mitarbeiter, die bei AVM arbeiten und die sind so zufrieden. Also ich habe noch nie von jemandem gehört, dass er da irgendwie missmutig ist oder irgendein schlechtes Statement abgegeben hat. Also alles sehr, sehr positiv. Also ich höre bisher von AVM oder ich habe bisher von AVM nur Gutes gehört. Aber okay. Gut. Tja, dann hatten wir noch so ein paar kleine Themen. Das Thema mit der Apple Watch und Android, das könnte man streifen, weil es eigentlich zu einem sehr komplexen Thema einer Monopol-Kartellrechtsklage gehört. Aber haben wir
also doch gut. Wir hatten ja kurz vor der Aufnahme schon darüber gesprochen.
Aber wir wollten das Thema eigentlich nicht in Gänze aufmachen, weil wir ja beide gesagt haben, da wird sich in den nächsten Tagen noch viel mehr thematisch tun. Aber ein Punkt ist bei dieser Kartellrechtsklage herausgekommen, dass angeblich Apple lange Zeit überlegt hat, die Apple Watch für beide Plattformen kompatibel zu machen. Ja, was heißt für beide Plattformen? Natürlich ist die ja für iOS kompatibel, aber sie wollten das Ganze auch für die Android-Plattform kompatibel gestalten. Sie haben sich dann aber dagegen entschieden, weil eine nahtlose, komplette, featureübergreifende Funktionalität so nicht gegeben ist. Das heißt, man konnte nicht alle Funktionen auf allen Plattformen gleich abbilden. Also technisch gesehen.
Das ist, das ist halt wieder das Problem mit dem Ökosystem Android, beziehungsweise der diversen Hersteller und den Anpassungen, die sie für ihre Plattformen machen.
Genau.
Und wenn du dann jemanden hast wie Samsung, der eine große Range an eigenen Smartwatches und Gadgets hat, die sie natürlich auch bevorzugt auf ihre Plattform halt einbinden wollen und da nicht unbedingt eine Motivation haben, eine Apple Watch in das auf ihren Geräten halt unbedingt 100% kompatibel zu machen, weil das natürlich dann auch wieder bedeutet, ja, wahrscheinlich weniger verkaufte Samsung Smartwatches. Ich denke mal, wäre Google oder würde Google das Interesse an Androidware komplett verlieren? Und danach sah es ja vor einiger Zeit schon mal aus, dass Google durchaus geneigt wäre, generell Android so zu öffnen, beziehungsweise mit Apple zusammenzuarbeiten, um eine Lösung zu finden, um so ein Stock Android mit den Funktionen, die sie von Haus aus anbieten, ja, in dem Bereich Fitness, Sensorik etc. für Apple so oder mit Apple zusammenzuarbeiten, um die Apple Watch halt in das Android oder in Android OS zu integrieren beziehungsweise Anpassungen vorzunehmen, um da eine bessere Kompatibilität oder um eine Kompatibilität herzustellen, um es Apple einfach zu machen, die Uhr zu bringen. Inwieweit sie sich natürlich das Android-Geschäft oder das Smartphone-Geschäft von Third-Party-Herstellern kaputt machen wollen, indem sie da eine Kooperation mit Apple machen würden, ist eine andere Frage. Man muss jetzt mal abwarten, inwieweit das nochmal ein Thema wird, gerade im Zusammenhang mit dem Prozess, der jetzt angestrengt wird in Amerika. Aber das könnte definitiv nochmal ein Thema werden, weil die Apple Watch da auch explizit genannt wird in der Klage. Da muss man mal abgucken oder abwarten. Ja, vor allem, wie lange sich das Ganze ziehen wird. Das wird Jahre dauern.
Ja, klar.
Das wird Jahre dauern. Ja. Es wird ja angestrebt oder es wird ja immer gesagt, ja, das ist das nächste Ding nach diesem Microsoft vor Jahren Prozess, ja, und der ja Apple erst ermöglicht hätte, diesen Erfolg aufzubauen oder den sie dann hatte, vor allem auch gerade mit dem iPod, wäre ja dem Prozess oder der Patentrechtsklage damals gegen Microsoft zu verdanken gewesen. Sehe ich jetzt nicht unbedingt so, ja. Aber ja, mal abwarten, was die Gerichte zu der Akkumulationskette sagen. Aber da wird auf Apple definitiv noch was zukommen. Wie gesagt, Smartphone, also iPhone, Apple Watch ist so ein Ding, ja, da gibt's ja noch andere Themen. Aber ja, Apple Watch, wie gesagt, ist so ein Ding. Ich kann Apple verstehen, dass sie das Interesse verloren haben, aufgrund einfach auch der Komplexität, ja, des kompletten Android-Ökosystems und der diversen Anbieter, die da sind. Hätten sie zumindest mal so eine rudimentäre Kompatibilität, wie zum Beispiel die Smartwatches von Samsung mit iOS, also mit dem iPhone, hätte man da vielleicht auch wieder eine etwas andere Ausgangsposition für den Prozess. Nur Apple hat sich gesagt, nö, ja, entweder richtig oder gar nicht. Es muss einem gefallen, es muss einem nicht gefallen. Mir stellt sich die Frage nicht, ja, weil ich sowieso im Apple-Universum unterwegs bin und da keine Watch jetzt mit einem Android-Phone nutzen muss, wenn er will.
Ja, das ist richtig. Also ich kann Apple, wie du es sagtest, verstehen, klar. Und ich meine, es gibt ja Apple-Produkte, die mit Android kompatibel sind. Die AirPods Pro, also die AirPods-Serie ist ja generell mit Android-Geräten kompatibel. Da ist es aber wahrscheinlich auch wesentlich einfacher, das Ganze kompatibel zu gestalten. Da haben sie es gemacht. Aber es ist halt komplexer bei einer Apple Watch. Ja, klar. Logisch.
Wie gesagt, du könntest so eine rudimentäre Anbindung wie Schrittzählen etc. Ja, so ähnlich wie es ja Samsung auch macht auf dem iPhone für ihre Smartwatches.
Ja, klar.
Könntest du da schon machen, aber ich denke, das ist auch nicht der Anspruch, den Apple hat. Vor allem erklär mal einem deiner Nutzer, dass seine Apple Watch die Funktionen nicht zur Verfügung stellen kann auf einem Android-Gerät wie jetzt andersrum. Ja, das ist ja mit auch die Argumentation im Prozess jetzt, dass Android-Smartwatches ihre Funktionen auf dem iPhone nicht bringen können, ja, weil Apple das System so abgeschottet hat. Und Ich bin mal auf den Ausgang gespannt, weil gerade ist ja wieder diese Monopolstellung und Apple ist Monopolist etc. wieder in den Vordergrund bringt oder hauptsächlich damit argumentiert wird und wir in dem Prozess mit Epic ja eigentlich gerade die Feststellung hatten, dass Apple kein Monopol ist.
Ja, ist richtig.
Von daher mal gucken, ja klar, da hat sich auch wieder ein bisschen was geändert, ja, die Ansichtsweise, ja, Apple ist auch, wie gesagt, wie sich Apple auch in der Zeit nochmal entwickelt hat, auch jetzt gerade mit dem, ja, was Europa ja geschafft hat mit dem DMA, ja, mhm, und mit 17.4 jetzt in Europa, mit den Anpassungen, die ja auch ständig von Apple oder mit den Änderungen, die an der DMA und an ihre Anpassung von der iOS, ja, oder auch mit den Regeln, die sie hatten für die ganzen Externen, ja, wie sie das anpassen, löst, glaube ich, auch Begehrlichkeiten in den Staaten aus. Und da muss ich sagen, auch zu Recht, weil wenn es technisch umgesetzt werden kann in Europa, warum sollte das in anderen Märkten oder auch gerade im Heimatmarkt nicht der Fall sein? Aber, ja, Rechtsprechung, ja, wir müssen jetzt mal abwarten, wie sich der Prozess da entwickelt. Wir werden da, wie du schon gesagt hast, die nächsten Tage, Wochen definitiv auf jeden Fall ein bisschen mehr erfahren dazu. Auch wie sich Apple positioniert, wie die ersten Pressemitteilungen sein werden auf Anfrage etc. Da kann man gespannt sein und da wird sich, denke ich mal, einiges tun. Wie der Ausgang sein wird, werden wir in ein paar Jahren wissen wahrscheinlich. Das wird sich, denke ich, ein bisschen hinausziehen. Plus wird es ähnlich sein, die Umsetzung, wie wir es halt jetzt hier aktuell in Europa haben, wird es mehr Forderungen geben? Das ist, denke ich mal, interessant. Mhm. Wollen sie mehr haben, als das, als hier in Europa gefordert wurde? Ja, und was wird Apple halt entsprechend zu sagen und wie werden sie es umsetzen? Ja.
Ja. Ja. Es bleibt sehr, sehr spannend in dem Bereich.
Ich befürchte, dass wir als iPhone oder als Apple-Nutzer da wahrscheinlich die Verlierer sein werden. Mhm. In Bezug auf wahrscheinlich Funktionen, das Ökosystem, was wir haben, auf Sicherheit,
ja,
etc. Ich denke, dass wir da ein bisschen der Verlierer sein werden, wenn halt Änderungen kommen. Wir werden jetzt sehen, was in Europa passiert, gerade mit Third-Party-App-Stores, mit Third-Party-App-Stores, mit Apps außerhalb des Stores, ja, mit Sideloading etc. Jetzt kommt ja auch, du kannst jetzt doch in Zukunft auch Software von Herstellerseiten runterladen etc. Ja, das Notarisieren ist der EU so ein Dorn im Auge, ja. Es soll gar keinen Einfluss geben auf die Apps, die halt im Seite oder die Entwickler direkt anbieten können. Ja, da soll es keinerlei Einschränkungen geben. Im Prinzip, da bin ich gespannt, wie Apple reagiert. Und da, befürchte ich, wird einiges auf iOS zukommen. Klar kann man sagen, es ging auch durch den App Store einiges durch, aber beileibe denke ich jetzt nicht so viel, ja, oder so, gerade was halt jetzt Schaden für den Nutzer betrifft, ja, wie eventuell, ja.
Ja, das ist das Problem.
Kann, ja.
Ja, Freiheit und Sicherheit sind nicht unbedingt immer im gleichen Maße zu vereinbaren. Das ist halt leider so. Das sieht man hier ganz stark.
Ja, und gut. Nach wie vor bin ich fest der Meinung, dass die Mehrheit der, gerade der iPhone-Nutzer,
Sicherheit bevorzugt.
Niemand ist, der Daten nach unbedingt jetzt geschrien hat.
Das sehe ich genauso. Weil wenn ich so viel Wert lege auf ganz große experimentelle Dinge und viel basteln will, na gut, dann muss ich in die Android-Welt reingehen. Da habe ich...
Man hat ja noch eine Alternative, genau.
Ja, da habe ich sehr viel Freiheit. Da kann ich sehr viel spielen, sehr viel basteln. Kann ich alles machen, was ich will, kann mir da eine APK runterladen und kann mir da auch sehr viel Scheiße eintreten, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und wenn ich das halt nicht möchte und möchte ein Stück weit Sicherheit haben, möchte ein Produktivgerät haben, wo ich weiß, das funktioniert, das ist verlässlich, dann gehe ich halt in die iOS-Welt. Natürlich ist alles sehr stark runtergebrochen, ich weiß, sehr stark vereinfacht erklärt, aber im Prinzip ist es so.
Ja, du hast zum iPhone eine Alternative. Ja, und das sind, ist ja nicht nur Samsung.
Nein.
Andere iPhone-Hersteller. Du hast, das ist halt, ja, ich befürchte echt, dass man, na okay, sie können es, da fehlt die rechtliche Grundlage dafür, Aber gerade mit der Akkumulation, Monopolstellung etc. befürchte ich, dass einige Senatoren in den Staaten ja so Ideen haben wie iOS lizenzieren zum Beispiel.
Mhm.
Und dann könnte die Argumentation kommen, macOS habt ihr früher doch auch mal lizenziert.
Ja, aber das ist aber sehr lange her.
Ja, aber sie haben es mal gemacht. Ja,
und
das ist immer das, so olle Kamellen kriegst du ja immer irgendwann mal wieder aufs Brot geschmiert. Ja.
Ja.
Und da kannst, und genauso, andere müssen sich warm anziehen. Klar kannst du sagen, es geht da um Apple, iOS, ja, und Smartphones. Und ich würde trotzdem als Microsoft und als Sony, ja, und auch als Apple, als Epic und auch als Nintendo, ja, würde ich da sehr aufmerksam verfolgen, was da in Bezug auf Plattformen passiert.
Mhm.
Weil klar kannst du sagen, eine Spielkonsole, ja, aber trotzdem ist es im Prinzip eine Plattform, ja, die von Microsoft oder von Sony entwickelt wurde, die eingeschränkt ist oder eingeschränkt wird über den Apps, über den Store, der von Sony oder Microsoft betrieben wird. Und da würde ich schon aufpassen, ja, nicht, dass da irgendwie Rechtsprechung erfolgt, die eventuell Einflüsse auf mein Geschäftsmodell haben kann. Weil egal, wo du sagst, okay, das ist eine Spielkonsole und das ist ein Zubrotgeschäft und wir legen da drauf bei dem Verkauf von der Hardware, da würde ich sagen, selbst dran schuld, ja. Ihr seid ein Closed System, ja. Wir sind jetzt gerade dabei, Plattformen zu öffnen, ja, für andere Hersteller und Anbieter. Das könnte passieren, dass die der Nächste in der Reihe sind, ja. Und da muss man echt aufpassen, inwieweit einem das lieb und recht ist.
Mhm.
Und inwieweit man da Firmen, die halt gegen Apple oder Entwickler, die gegen Apple halt momentan ihr Gewicht da in die Waage legen, die unterstützen will, wenn man selbst so ein Plattformbetreiber ist.
Ja, stimmt. Es bleibt spannend.
Ah, sehr spannend. Also die nächsten Jahre, wir haben es ja schon gesagt, wie die EU dran war, ja, haben wir ja schon gesagt, es wird spannend und wird im Ausland Begehrlichkeiten wecken. Definitiv, und das tut's ja auch schon, ja, hat's vorher schon, ja, da gab's ja schon die einzelnen Bestrebungen, man hat's ja gesehen mit Dating-Apps, ja, man hat's auch gesehen mit Zahloptionen, ja, im Ausland für den App-Store, und wie gesagt, die Regelung, die wir jetzt in der EU haben, das wird definitiv Begehrlichkeiten im Ausland, ja, oder bei anderen Behörden im Ausland, ja, definitiv wecken, weil wir die Umsetzung softwareseitig in 17.4 ja schon haben.
Ja. So ist es.
Also wie sagt man? Hat man den kriegst du nicht mehr in die Kiste gespart, beziehungsweise das ist geweckt und kriegst nicht mehr. Hast du aus der Kiste gelassen? Ah, irgendwo gibt es
also die Zahnpasta kriegst du nicht mehr zurück in die Tube, kann man auch sagen.
Das genau, definitiv, ja. Also das haben wir jetzt mit 17.4 auf jeden Fall und das wird, denke ich mal, mit der Zeit der Standard werden.
Ja.
Aktuell ist, wie gesagt, die EU auch für Apple der Testballon.
Ja.
Da wird man halt ein gewisses Regelwerk sich jetzt im Laufe des nächsten oder diesen Jahres erarbeiten, bis es halt der EU-Kommission passt. Und das wird ein Ding werden, das zumindest mal der Stand wird wahrscheinlich weltweit umgesetzt werden müssen, weil, wie gesagt, andere Regierungen da einfach dann entsprechend auch Gesetzgebung erlassen beziehungsweise darauf bestehen werden.
Mhm.
Das wird jetzt eine Zeit lang dauern, bis es dann der Standard wird, aber das wird definitiv kommen. Ja.
Gut, dann lass uns das Thema vorerst mal zu den
Achten. Ich habe länger drüber gesprochen als gedacht. Ne?
Naja, das wird uns weiterhin begleiten.
Die nächsten Jahre, also dieses Jahr definitiv. Und ich schätze mal, das wird ein paar Jahre uns
genau.
Im Fall verfolgen, klar.
Lass uns nochmal über Hardware sprechen. Das Thema finde ich eigentlich relativ interessant, was da im Moment Gerüchte technisch so durch die Medien geht. Apple hat angeblich Milliarden investiert in eine neue iPhone-Display-Technologie. Bedeutet, Kern dieser Technologie soll sein, dass die Displays wesentlich kratzfester werden sollen. Im Moment hat man ja diese Ceramic Shield Geschichte, die wurde erstmals mit dem iPhone 12 eingeführt. Das ist jetzt auch schon ein bisschen her, also da könnte man das Ganze ja ein wenig weiterentwickeln und auf die nächste Stufe heben. Und das hat wohl Apple auch vor. Angeblich soll das Ganze erstmals im iPhone 17 stattfinden, also in der übernächsten Generation. 2025 soll für diese Technologie, wie gesagt, der Marktstart sein. Es soll aber nicht nur kratzfester sein, es soll auch nicht mehr so viel Reflexionen bieten, also eine Anti-Reflexionsschicht soll dementsprechend ebenfalls vorhanden sein. Also kratzfester und nicht so viel Reflexion. Man geht davon aus, dass es wieder eine Zusammenarbeit mit Corning geben soll. Und dazu muss man aber sagen, dass wenn man sich die aktuelle S24-Generation von Samsung anschaut, die haben ja eine ganz neue Technologie, also die nach meiner Meinung aktuell beste Beschichtung, was zum Beispiel auch diese Reflexion beanlangt. Und da haben sie auch mit Corning zusammengearbeitet. Und was mir in der letzten Zeit immer so aufgefallen ist, dass Samsung immer so einen Schritt weit voraus ist, was diese Geschichte beanlangt. Also auch mit der Zusammenarbeit mit Corning. Und ich habe jetzt letztens so ein S24 in freier Wildbahn gesehen und konnte auch so ein bisschen mitarbeiten. Und das, was da an Anti-Reflexions-Beschichtung drauf ist, das ist wirklich bemerkenswert. Das merkt man wirklich. Also das ist im Alltag auch spürbar. Und ich finde, solche Dinge wie so eine Beschichtung, das sind Dinge, die so ein Smartphone in den nächsten Jahren auch weiter im Kleinen weiterbringt. Weil, machen wir uns nichts vor, das haben wir ja schon immer gesagt, die Smartphones sind ausentwickelt. Aber wenn man ein Gerät anbietet, was quasi in der freien Wildbahn keine Reflexion mehr oder fast keine Reflexion mehr abbildet und wenn man da wirklich eine ergonomische Erleichterung hat, dann kann man sich halt auch mit den Marktbegleitern mit solchen Funktionen absetzen. Und da hoffe ich doch, dass Apple da nochmal stark was macht. Finde ich. Weil ich finde, das ist ein großes Problem, wenn man im Sommer draußen ist und man hat Sonneneinstrahlungen, das ist nicht ergonomisch, das ist nicht angenehm, da mit einem iPhone zu arbeiten.
Vor allem musst du mal gucken, du hast ja dann jetzt gesagt, okay, wir lösen das einmal über, wie gesagt, so Anti-Reflexionsbeschichtung, aber B ja auch über die Helligkeit vom Display.
Ja.
Und da musst du ja auch sagen, je heller du so ein Display betreiben willst, ja, umso mehr Energie musst du ja auch reinstecken. Und das ist ja auch wieder eine Sache, wenn du über die Beschichtung, also über den Einsatz von null Energie im Betrieb,
ja,
da eine bessere, gerade, wie gesagt, im Sommer draußen, ja, direkte Sonneneinstrahlung, du da weniger Energie aufbringen musst, um das Display halt noch lesbar zu machen, kannst du da ja auch wieder, oder ist mit einer der positiven Aspekte ja dann auch wieder die einfach die Akkulaufzeit. Beziehungsweise den Inhalt, den du darstellen kannst in Bezug auf zum Beispiel ja auch High Dynamic Range oder so. Ja, das sind alles so Punkte, die bringen nicht unbedingt jetzt was an neuen überragenden Funktionen, ja, für dein Telefon. Aber unterm Strich, ja, kriegst du da mit einer gleich großen, ja, oder mit einer sogar eventuell nominal kleineren Batterie, vielleicht eine längere Akkulaufzeit einfach hin.
Ja.
Zumindest mal in dem Zeitraum, ja, wenn du das draußen halt nutzen willst, ja. Beziehungsweise unter Konditionen nutzen willst, wo du halt eine hohe höhere Reflexionen auf deinem Display einfach hast. Und hilft definitiv, ja.
Absolut. Also das, was ich beim S24 gesehen habe, das war schon beeindruckend. Also das hat mich schon umgehauen.
Ja, aber das ist auch sowas, was halt gerade momentan unter Beobachtung steht, ja, weil das ist ja auch wieder so anti, so Investitionen in die Entwicklung Kontingent sichern beziehungsweise Exklusivität für einen gewissen Zeitraum. Das steht ja momentan auch unter Beobachtung, weil das ja auch wieder halt Wettbewerb verhindert.
Naja.
Und das sind halt so Sachen, die irgendwo, ja, sorry, ja, tut mir leid, ja, irgendwo willst du ja durch Innovation, ja, und Exklusivität, ja, die ja auch einen Vorsprung erarbeiten, und dann wird gezwungenermaßen das Spielfeld irgendwo auf einen Level gebracht, ja, und du sollst dann, wo willst du anfangen, wo willst du aufhören? Das ist halt immer die Frage.
Das ist so, ja.
Würde die Entwicklung ohne die Investitionen auch laufen? Würde sie gar nicht gemacht? Würde sie länger dauern? Soll derjenige, der investiert, keine Vorteile draus bekommen? Würde noch investiert, wenn es diese Vorteile nicht gäbe?
Das ist richtig.
Das sind alles so Fragen, die sich da einfach stellen. Ja. Und du hörst das ja gerade von Apple immer wieder, dass sie halt in Produzenten Geld investieren, sei es jetzt über Darlehen, hatten wir Gravis ja heute Morgen, heute Morgen sage ich schon,
am
Anfang der Sendung ein Beispiel. Wir hören das immer mal wieder, auch Investitionen in Produktionsanlagen von Apple. Wir haben es bei TSMC auch gesehen, ja, dass sie da Geld in Straßen gesteckt haben und sich damit natürlich auch Kontingent gesichert haben.
Ja, ja.
Inwieweit will man da dann als Regierung Einfluss drauf nehmen, um da, wie gesagt, den Wettbewerb zu fördern? Und im Endeffekt, ja, bedeutet das vielleicht, dass Entwicklungen gar nicht erst stattfinden, ja. Oder aber länger brauchen.
Das ist richtig.
Das ist halt echt ein schwieriges Thema.
Das ist wohl wahr. Naja, gut. Das nächste Thema, das ist genauso ein Ding. Das könnten wir jetzt ganz groß aufmachen, aber ich würde sagen, das streifen wir mal ein wenig, weil ich da so meine ganz speziellen Gedanken zu habe. Und ich der Meinung bin, aufgrund der aktuellen Informationslage kann man sich da noch nicht so eine große Meinung drüber bilden, wie es viele Kollegen getan haben. Da muss man erstmal ein wenig mehr wissen, als was wir bisher wissen. Es geht halt darum, dass Mark Gurman gesagt hat, dass angeblich Apple plant, Apple Gemini zu implementieren in die nächste iOS-Version oder in eines der nächsten Versionen. Man kann natürlich davon ausgehen, dass es dann die nächste iOS-Version sein wird, weil man merkt ja auch, dass auf Apple so ein wenig Druck lastet aufgrund dieser KI-Geschichte etc., wo die Konkurrenz...
Genau, dann wäre nur die Frage, was ist jetzt Google Gemini?
Gemini ist, sagen wir mal, die ChatGPT-Alternative von Google, um das jetzt mal ganz elementar runterzubrechen. Gemini gibt es in verschiedenen Ausprägungen, in verschiedenen Stufen. Ich habe jetzt nicht die ganzen Begrifflichkeiten zur Hand, weil ich das Thema auch gar nicht so stark anreißen wollte. Und ich habe da zwei Thesen zu, weil es gab zwei große Diskussionspunkte im Netz. Die erste Problematik war angeblich, weil es ja noch nicht gegeben ist. Es ist ja erstens mal noch gar nicht offiziell freigegeben oder es ist ja noch nichts Offizielles von Apple herausgekommen. Aber es haben schon viel über Datenschutz diskutiert etc. Man kann davon ausgehen, wenn dieses implementiert werden sollte von Apple, dass es natürlich auch zu den Bedingungen, zu den Datenschutzbedingungen von Apple stattfindet in irgendeiner Form, in irgendeiner Weise, weil Apple ja schon seit Jahren auf dieser Datenschutzgeschichte reitet, auf dieser Welle. Was auch sehr gut ist und was auch sehr schön ist, Privatsphäre, Datenschutz etc. Und ich glaube nicht, dass sie sich da irgendwas datenschutztechnisch Schlechteres in Anführungsstrichen oder was nicht ihren Vorstellungen entspricht, eintreten werden. Das sind ganz klare Vorgaben, die Apple da macht. Und wenn Altfunktionen minimalisiert werden oder abgeschaltet werden, dann kann im Zweifelsfall Gemini halt weniger bieten. Aber ich glaube nicht, dass sich Apple diesbezüglich da untreu werden wird. Das ist meine These. Weil da gab es ja ganz große Bedenken, datenschutztechnisch.
Ja, die Frage ist doch, inwieweit kannst du das machen wie im Zahlungsverkehr oder wie bei einem VPN? Ja, du kannst ja die Anfrage bei Google bearbeiten lassen, ohne dass die den Schluss oder die Verknüpfung herstellen können, welcher eindeutige Anwender hat jetzt die Anfrage gestellt? Oder kommt bei denen nur an, die Anfrage kommt von Apple?
Genau,
das kannst zum Beispiel. Das kann sich technisch definitiv lösen. Ob es da dann Einschränkungen geben wird in Bezug auf die Antwort der Qualität oder auf die Qualität der Antwort, ganz, ganz großes Fragezeichen, weil wir hier ja über ein AI-Modell sprechen, ja, wo wir heute schon ja Anwendungen haben, die du online nutzen kannst, wo du nicht unbedingt Cookies einsetzen musst, beziehungsweise auch nur eingeschränkt deine eigenen Daten zur Verfügung stellen kannst, wo du auch nicht unbedingt angemeldet sein musst. Von daher, gerade Apple könnte da definitiv eine Lösung finden. Da gibt's ja auch, wie gesagt, in anderen Bereichen schon Lösungen, auch standardisierte Lösungen, gerade im Zahlungsverkehr, wo gesagt, der Händler oder wo die Zahlung, wo die Zahlung ja durchgeführt wird, ohne dass der Händler zum Beispiel deine Daten bekommt, ja, oder das Zahlungsunternehmen deine Daten bekommt, beziehungsweise keine Informationen bekommt, was du mit diesem Einkauf bezahlt hast. So ähnlich, ja, könnte das auch mit Abfragen, ja, für so ein, für so eine AI-Implementierung umgesetzt werden.
Ja, also diese Bedenken, die teile ich eigentlich nicht, dass es da Probleme geben sollte. Und ich glaube, Apple würde sich da auch nicht untreu werden, ist meine Meinung. Dafür haben sie in den letzten Jahren zu viel diese Punkte angesprochen und diese Punkte in den Vordergrund gestellt. So, und die zweite These, die ich habe, wenn das wirklich kommen sollte, dann machen sie das nur nach meiner Meinung oder aus meinem Bauchgefühl heraus, weil sie im Moment in einer Situation stecken, wo sie diesen Marktdruck der Konkurrenz haben. Und ich gehe davon aus, dass es nur eine temporäre Sache wird, dass Gemini unterstützt oder dass Gemini Einzug halten wird. Und sobald sie dann ein eigenes System marktreif am Start haben, was ihren Ansprüchen genügt, wird es wieder rausfliegen. Das hatten wir ja schon mal mit Apple, mit Google Maps. Google Maps war eine Zeit lang die Karten-App auf den iOS-Geräten, ist dann aber nach dem eigenen Release von Apple Maps oder von Apple Karten, wie es in Deutschland heißt, rausgeflogen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es so wie mit Google Maps stattfinden wird oder ablaufen wird, dass es nur eine temporäre Lösung sein wird.
Ja, die Frage ist halt, wie viel Geld würde Apple in die Infrastruktur stecken wollen, um die Rechenpower selbst betreiben zu wollen, entweder über eigene Rechenzentren oder über AWS zum Beispiel, um Modelle laufen zu lassen, oder inwieweit würden sie da wirklich dann halt einfach generell auf jemanden wie Google halt zurückgreifen wollen. Ich denke mal, für alles, was sie on-device machen können, würden sie ihre eigene Lösung, denke ich mal, auf jeden Fall bevorzugen. Weil du brauchst ja keinen, sie arbeiten ja dran und sie haben die Möglichkeit halt, oder sie haben die Rechenpower und auch die Hardware, ja, dass sie da on-device viel machen können. Wo du natürlich gezwungen bist, ja, auf noch mehr Power zurückgreifen zu müssen, ja, dass sie dafür dann vielleicht sowas wie Gemini halt nutzen, könnte ich mir durchaus vorstellen. Die Frage ist halt, wie sehen sie halt, sehen Sie das als Endlösung? Scheißbegriff.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ein Begriff, den man.
Das war jetzt wirklich ein Scheißbegriff. Aber sehen Sie das so ist es halt die Long Game im Englischen, ja? Sehen Sie das auf lange Sicht als Lösung einfach an? Wollen wir das so weitermachen? Oder sehen Sie halt als Lösung, wir wollen das definitiv in-house machen und müssen da jetzt sehen, dass wir die Rechenpower einfach aufbauen. Entweder, wie gesagt, durch eigene Rechenzentren oder dass wir sie halt an Lösungen arbeiten, die sie halt zum Beispiel dann auf einer AWS oder sowas zum Beispiel hosten können. Wobei, das sind halt wieder Kosten. Ich denke, das wäre besser investiert in eine eigene Lösung. Ja. Aber da brauchst du einfach die Power entsprechend dazu. Ja, das muss ja alles erstmal aufbauen, ja.
Also, wie gesagt, ich glaube, wenn das so kommen wird, was ja immer noch nur eine Spekulation ist oder ein Gerücht ist, dann ist es eine temporäre Geschichte.
Wobei ich mir das sehr gut vorstellen kann, weil guck dir mal die Kooperationen an, die Apple momentan mit Google immer noch am Laufen hat, was die Suchmaschine betrifft.
Ja.
Und das Geld, was sie damit einnehmen, ja, könnte ich mir durchaus vorstellen. Wie gesagt, die Zusammenarbeit haben wir schon. Warum sollte man die nicht eventuell darauf oder ausbauen, indem man halt zum Beispiel sich Gemini mit reinholt? Und ich denke mal, eher das als zum Beispiel wirklich eine andere wie Chat ChatGPT, auch wenn die vielleicht die Nase nach vorne haben, ja, könnte ich mir eher vorstellen, dass man mit jemandem zusammenarbeitet, mit dem man die Erfahrung schon gesammelt hat, auch wenn man mit Android, ja, da im Prinzip ja ein bisschen konträr läuft, und da ja den Stress nach wie vor noch hat, ja, und ja, wir kennen die Historie und die Aussagen, die Apple damals und dass sie Jobs getroffen hat, aber wie gesagt, gerade im Bereich Suchmaschine, ja, und mein Gott, nach wie vor auch mit den Änderungen, die es in den letzten Jahren gab bei Google, immer noch mit einer der besten oder die meistgenutzte und im Prinzip beste Suchmaschine, ja. Warum sollte man da nicht auch in Bezug AI mit Google zusammenarbeiten und da eventuell ja die Kosten auch miteinander verrechnen können?
Wie auch immer, ja, möglich, ja. Möglich. Aber gut, wir werden es sehen. Plus, wie gesagt, den ganzen extrem negativen Berichterstattungen, die ich so gelesen habe, den kann ich mich im Moment noch nicht anschließen.
Ja, okay, wir wissen, wie Google sich finanziert, ja, beziehungsweise wie sie sich Kosten decken, ja, und dass der Nutzer mit seinen Daten im Prinzip für die Nutzung der größten oder des Hauptteils an Services, die Google halt kostenlos zur Verfügung stellt, halt bezahlt,
ja. Aber wir wissen genauso.
Die Befürchtung, denke ich mal, schon gerechtfertigt.
Ja, aber wir wissen genauso, wie Apple zum Thema Datenschutz steht und dass das ein Thema ist, was eine sehr hohe Priorität hat bei Apple.
Ja.
Das ist so. Gut. Und deswegen sehe ich dem ganz entspannt entgegen, zum jetzigen Zeitpunkt.
Es gibt keinen Grund, das anzuzweifeln, ja.
Ja.
Gut. Außer man hat natürlich hier irgendwie Aluhut und so, ja.
Ja, ein bisschen Aluhut ist nicht schlecht, aber nicht so viel. Gut, ich würde sagen, dann lass uns das Ding doch mal langsam für heute dicht machen. Ein Gadget habe ich nicht. Im Moment habe ich ein Gadget im Test, was sehr interessant sein könnte. Es geht darum, das kann ich schon mal teasern, weil ich weiß, das ist ein sehr, sehr beliebtes Thema, um USB-C-Kabel zu testen und um auch die Spezifikation der jeweiligen USB-Kabel herauszufinden. Das heißt, man schließt das Gerät an und er schmeißt dann einen Zahlencode raus und man schlägt dann in einem kleinen Büchlein nach oder in einer PDF-Datei nach dem Zahlencode und dann steht da, das ist das und das Kabel und hat die und die Spezifikation. Das finde ich sehr interessant, aber ich teste das noch quer mit zwei anderen Geräten, weil es ist genauso komplex, dieses Thema USB-C-Kabeltester wie das Thema USB-C-Kabel respektive Thunderbolt-Kabel an sich. Weil mittlerweile ist das Thema USB-C-Kabel auch in der Universität durchgeschlagen und ich bin jetzt da quasi noch zusätzlich der USB-C-Kabel-Thunderbolt-Kabel-Beauftragte. Und das ist kein Zuckerschlecken. Es ist kein Zuckerschlecken. Mit
den Aufgaben, ne?
Ja, aber es wird nicht langweilig, sagen wir es mal so. Aber man wird nicht arbeitslos, ne?
Ja.
Und es sollen jetzt Richtlinien.
Du kennst dich doch da aus, mach mal. Vielen Dank auch.
Das Zeug kam doch aus dem Apple-Bereich, heißt es doch immer. Ihr habt uns doch die Seuche gebracht. Ja.
USB-C, nee, um Gottes Willen.
Nee, eben, das ist das Problem, was viele so verwechseln, weil Thunderbolt mit USB-C verwechselt wird, aber nichts damit zu tun hat im eigentlichen Sinne, wenn man das jetzt mal so.
Das eingebrockt hat uns das USB-Konsortium mit ihrem Standard.
Genau. Und dass zufälligerweise Thunderbolt die gleiche Buchse benutzt, hat jetzt nichts mit USB-C an sich zu tun.
Ja, was in heißt dem zufällig? Sinn. Aber es ist halt, vom Stecker her ist es ja auch wirklich endlich mal mit einem vernünftiger USB-C-Stecker. Ja. Wenn du mal guckst, gerade die ganzen Typ A und so, ja, das war ja immer schon so ein Krampf und dann die ganzen Mini-Versionen. USB-Mini, USB-Micro, so war es ja. Ja, also da kann man ja froh sein, dass wir jetzt C haben. Aber, mein Gott, ja.
Das Problem ist halt,
dass alles laut USB-Standard über diesen Stecker halt laufen kann. Das ist halt.
Das Problem ist halt, man muss halt auch, gerade wenn man so viel USB-C-Kabel benötigt, wie es in der Universität der Fall ist, dann muss man auch.
Für die unterschiedlichen Anwendungsfälle. Also nicht nur Strom, sondern das Ganze drumherum ja noch.
Das Einfachste ist ja, das habe ich auch vorgeschlagen, das wurde aber nicht akzeptiert. Sie kaufen permanent, immer, egal was ist, Thunderbolt 4-Kabel und damit, damit läuft alles. Aber das wurde aus wirtschaftlichen Gründen nicht angenommen, das Ganze. Die haben gesagt, ja, wir brauchen ja nicht nur ein Kabel, wir brauchen ja tausende Kabel. Ja. Und jetzt habe ich die tolle Aufgabe, Kabel zu spezifizieren, welche eingekauft werden dürfen und welche nicht eingekauft werden dürfen, zumindest von der zentralen Beschaffung. Und das ist gar nicht so leicht, weil ich versuche da halt trotzdem irgendwo einen Standard zu finden, der günstig ist und auch alles abdeckt. Gar nicht so einfach.
Oder ja, vor allem die Qualität muss ja auch stimmen. Ja? Du kannst ja auch nicht sagen, okay, ich bestelle jetzt mal 100 USB-C Stromkabel für 3 Cent in China. Ja?
Weißt, nein, damit die Dinge, nein. Aber es gibt ja auch, und du glaubst gar nicht, wie das dann auch bei den ganzen Firmen Begehrlichkeiten auf einmal weckt,
klar, auf jeden Fall.
Dann auch der Lieferant zu werden.
Ja, da steckt ja auch ein bisschen was dahinter. Ja.
Und dann kommen dann auch solche Vorschläge, wir kommen mal vorbei und präsentieren unsere Kabel. Nein, nein, bleib bloß da, wo der Pfeffer wächst. Ihr könnt das Kabel gern vorbeischicken, aber ihr braucht jetzt nicht hier anzutanzen.
Genau, alle wegen einem Kabel brauchst du jetzt erstmal nicht hier.
Naja, weil die wittern dann natürlich einen Rahmenvertrag als Kabellieferant. Und wie gesagt, da geht es ja um tausende Kabel im großen Stil. Ne? Das ist
ja, und vor allem USB-C ist ja jetzt erstmal die Zukunft, ja.
Ja, ja, es ist so. Ich weiß noch damals, wie zentralisiert Disketten eingekauft werden sollten. Und die Disketten hatten auch alle ein eingeprägtes Logo oder ein eingeätztes Logo in diesem, im Schiebemechanismus, der beim Reinschieben.
Also 3,5 dann.
3,5 Zoll, der auf und zu geht, quasi beim Einführen in das Diskettenlaufwerk. Und da war halt das Universitätslogo drauf geätzt. Und wie da die Lieferanten von 3M, von Kao und von Fuji, wie die alle da vor der Tür umhergekrochen sind, jetzt bildlich gesprochen, und uns ihre Preise und ihre Präsentkörbe überreicht haben, das waren noch Zeiten, ja? Das ist so. Ja, ja, so war das. Hat sich dann auch erledigt. Der nächste Step war dann die zentrale Beschaffung von CD-Rohlingen, weil die Diskette dann irgendwann nicht mehr Stand der Technik war. Dann ging es in den Bereich der CD-Rohlinge. Da war auch was los. Meine Güte. Eieiei. Na gut, lang ist's her. Ich sollte mal ein Buch schreiben über IT-Geschichten. Aus dem Bereich Support oder so. Das wäre, glaube ich, interessant. Das ist so ein Thema, was immer noch im Hinterkopf ist.
Gerade das ganze Thema Vertrieb ist ja heute eigentlich nicht mehr das Thema. Oder nicht mehr das Problem. Ja. Im Selbstvertrieb online, auch gerne als PDF. Muss noch nicht mal ein E-Book sein.
Du meinst Vertrieb von Büchern oder was? Self-Publishing oder was?
Genau.
Ja.
Ist heute eigentlich alles kein Problem mehr.
Naja, aber man träumt ja denn schon, wenn, von seiner eigenen ISBN-Nummer, ne?
Genau, und dann Nummer 1 der Bestsellerliste, ne?
Spiegel-Bestsellerliste, ne?
Genau.
Aber du glaubst ja gar nicht, wer alles auf so eine Spiegel-Bestsellerliste heute schon landet. Also Sydney Hoffmann mit seinem Buch ist auch in der Spiegel-Bestsellerliste gelandet. Ne, und Autotuning ist jetzt nicht unbedingt Sydney.
Ja, genau, ja. Sydney, ja, okay.
Ich mag ihn ja sehr und ich finde ihn ja extrem sympathisch, aber es hat mich schon gewundert, dass man mit einem Buch, mit so einem relativ leichten Thema, in Anführungsstrichen, in der Spiegel-Bestsellerliste landen kann. Ja, aber gut.
Ja, ich habe zuletzt Ausschnitte aus dem Podcast gesehen, wo er gemacht hat, wo es ja auch um die Anfänge seiner Fernsehkarriere, sag ich jetzt mal, gegangen ist, wo er gesagt hat, wie hat er jetzt genau gesagt? Kriege ich jetzt nicht mehr hin, aber auf jeden Fall, das Fernsehen war ja also nie sein Ding, ja, im Prinzip. Ja.
Nein, aber
er hat dem Fernsehen viel zu verdanken.
Aber ja, klar. Also ich denke, du meinst den neuen Podcast mit seinem ehemaligen Redakteur, mit dem Ferry Weiß. Das ist ja sein neuer Podcast, den er macht. Den habe ich natürlich abonniert. Übrigens, einen Podcast-Tipp möchte ich hier als Podcast-Empfehlung abgeben. Und den ersten großen Punkt, den ich hier als positiv bewerten möchte. Sie produzieren das Ganze in Eigenregie. Sie produzieren, schneiden das Ganze selbst, was sie ja vorher nicht getan haben. Oder besser gesagt, vorher war ja der Sidney Hoffmann bei OMR untergebracht. Und ich finde es schon mal sehr gut, dass sie sich emanzipiert haben, dass sie das in Eigenproduktion machen und sich aus den Klauen von OMR befreit haben. Und es ist so.
Wie das klingt.
Ja, das ist positiv. Ich finde das positiv, weil sie zeigen eindrücklich, dass man das auch sehr gut und mit relativ einfachen Mitteln selbst produzieren kann. Und der Name Sidney Hoffmann ist so groß, dass man jetzt nicht unbedingt die Marketingmaschine von OMR braucht, um das Ganze zu machen. Und das ist sehr, sehr charmant produziert, sehr gut produziert und Respekt, finde ich gut, dass man sich von OMR emanzipiert hat und dass man das jetzt in Eigenproduktion macht. Ganz großer Respekt und ich habe jetzt alle Folgen gehört. Ist mein Thema, höre ich gerne zu und mit Autos bekommt man mich ja sowieso. Und wenn dann die Protagonisten noch sehr sympathisch sind, dann bin ich dabei. Ja, so ist das. Jetzt haben wir seit langem auch wieder mal einen Podcast-Tipp.
Wie heißt er?
Sidney und Ferry, glaube ich, oder Sidney und sein Redakteur, irgendwie, keine Ahnung. Aber in den iTunes findet man das sofort, wenn du Sidney Hoffmann eingibst oder Sidney und Ferry, dann kommt das sofort, erscheint das sofort. Oder Sidney Hoffmann.
Ja, Sidney und Ferry, da, hier, genau.
Ja, am Cover kann man noch ein bisschen arbeiten, das ist jetzt nicht so schick, muss ich sagen.
Ein PS-Profi und sein Redakteur ist der Unterschied.
Genau, ja.
Ah, okay, gut.
Ja. Es war immer mein liebster PS-Profi. Es gab ja nur noch einen zweiten. Der hat sich nach meiner Meinung in eine sehr negative Richtung entwickelt. Aber das ist nur meine persönliche Meinung, wie alles, was ich hier in diesem Podcast von mir gebe. Gut. Dann haben wir es doch.
Ja, wobei ich bin der Meinung, das wäre nicht Sidney gewesen, den ich jetzt gemeint habe. Aber ich kann mir den Namen eh nicht merken von den beiden. Sidney, wie hieß der andere?
JP.
Genau. JP, das ist der, den ich gemeint habe. JP, genau. Nicht Morgan, sondern JP, genau.
JP, genau. Oder John Player. Gab es nicht mal so eine Zigarettenmarke, die
ja
hieß John Player?
Ja, genau. Genau. Ja.
Gut. Dann würde ich trotzdem sagen, lass uns das Ding für heute dicht machen.
Jetzt können wir.
Und ich habe festgestellt, es gibt kaum eine Sendung, wo wir nicht über Autos sprechen.
Irgendwie kommt es dann doch wieder dazu. Ja.
Genau. Okay, in diesem Sinne, wenn alles gut geht, hören wir uns dann vielleicht irgendwann am nächsten Wochenende wieder.
Irgendwann.
Nächstes Wochenende ist ja Ostern.
Wir haben Karfreitag nächste Woche.
Da bietet sich das Autothema natürlich auch an am Karfreitag.
Ich glaube nur nicht, dass ich Zeit habe am Karfreitag zu podcasten, leider.
Schade, weil ich habe ja natürlich für den Tag schon den Titel dieser Sendung schon vor Augen gehalten. Er wird traditionell da wieder Karfreitag heißen, wie Auto, Kar, weißt du, wie ich es meine. Ne?
Ja, mal gucken, vielleicht kriege ich es ja doch irgendwie hin.
Naja, irgendwie kriegen wir das hin.
Genau.
Okay, in diesem Sinne hören wir uns dann irgendwann am nächsten Wochenende wieder. Also bis dann.
Jawohl, bis dann. Tschüss. Tschüss.